Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Das ist heute wieder einer jener Tage, wo man nicht ganz genau weiß, mit welchem Thema beginnen wir denn diese Sendung. Das hat im Laufe des Tages heute gleich mehrfach gewechselt. Das sind die NATO-Verteidigungsminister auf der einen Seite, die spannende Frage, wie geht's weiter mit der Ukraine. Da ist auf der anderen Seite der EU-Gipfel mit dem Ringen um die Migration und die Meldung kam dann im Laufe des späten Nachmittages, die bestätigte Tötung des Hamas-Chefs. Wir haben uns entschieden, dass wir mit diesem Thema die Sendung beginnen, aber die anderen genannten Themen auch noch breit behandeln werden. Insofern beginnen wir jetzt mit dem Thema Hamas und das möchte ich mit meinem Kollegen Jan-Christoph Kitzler besprechen. Und die erste Frage lautet, wie wurde Sinwar denn getötet?
Also es gibt jetzt die Bestätigung, dass er offenbar schon gestern getötet wurde. Beteiligt waren israelische Streitkräfte und auch Geheimdienst-Spezialtruppen. Offenbar ist das passiert ganz im Süden des Gazastreifens in Rafah. Es hatten sich vorher schon Bilder in sozialen Medien verbreitet, die eine Leiche zeigen, die Ähnlichkeit mit Yahya Sinwar hat. Der lag da in einem eingestürzten Gebäude und dann wurde diese Leiche offenbar abtransportiert. Letztendliche Sicherheit gab es dann durch den Vergleich von DNA-Proben, von Gebissuntersuchungen und auch von Fingerabdrücken. All das hatte man von Yahya Sinwar, denn der hat über 20 Jahre in israelischen Gefängnissen gesessen. Insofern war man da gut informiert, man musste das jetzt nur noch abgleichen. Und jetzt eben gibt es die Bestätigung, der langjährige Hamas-Chef im Gazastreifen und auch seit einigen Monaten der oberste Chef der Hamas insgesamt, Yahya Sinwar, ist getötet worden. Das zumindest bestätigen israelische Stellen.
Jetzt muss man fragen, was sein Tod denn am Ende für die Hamas bedeutet.
Ja, seitdem Ende Juli Ismail Haniyeh, der Chef der Hamas in Teheran, der iranischen Hauptstadt, getötet wurde, war Yahya Sinwar der oberste Chef der Hamas. Man hat ihm sozusagen die Gesamtverantwortung übertragen. Wobei man sagen muss, dass die Hamas-Führer natürlich nicht nur im Gazastreifen sitzen, sondern auch im Ausland, in Katar zum Beispiel. Auch im Libanon sind Hamas-Vertreter und im von Israel besetzten Westjordanland ist die Hamas aktiv. Also insgesamt ist die Organisation natürlich jetzt zwar geschwächt, weil die oberste Führung fehlt, aber sie ist noch lange nicht zerschlagen, weil eben Teile der Hamas ohnehin nicht im Gazastreifen sitzen, wo der Krieg weitergeführt wird. Das ist aber natürlich eine operative Schwächung der Hamas. Yahya Sinwar war auch zuständig für die Verhandlungen um einen möglichen Deal, um eine Feuerpause im Gazastreifen, um die Freilassung von Geiseln. Dafür war er auch sozusagen wichtig. Und die Hamas, die muss natürlich jetzt sich überlegen, wie sie sich aufstellt. Insgesamt muss man sagen, dass der Krieg im Gazastreifen ohnehin schwierig ist, weil die Organisation sehr stark geschwächt wurde, weil Israel immer wieder gegen sie vorgeht. Auch jetzt immer noch gibt es weiterhin Kriegführung im Gazastreifen. Aber dieser Krieg läuft so ein bisschen guerillamäßig ab. Da gibt es wahrscheinlich keine einheitliche Führung und auch keine Koordination, ohnehin schon, weil die Organisation ebenso geschwächt ist. Aber insgesamt ist das nicht das Ende der Hamas, denn wie gesagt, die Hamas-Führer, die sitzen nicht nur in Gaza, sondern auch außerhalb.
Wenn man dann heute Abend die Bilder aus Jerusalem sieht oder Tel Aviv, dann fragt man sich, was bedeutet dieser Tod denn A für den Krieg in Gaza und, das ist noch viel wichtiger, zumindest für viele Menschen in Israel, die Befreiung der immer noch verschleppten Geiseln?
Das ist schwer zu sagen. Wir gehen jetzt hier erstmal nicht davon aus, dass der Krieg in Gaza endet. Dafür gibt es keine Anzeichen, denn immer wieder gibt es Kämpfe, auch gerade im Norden des Gazastreifens. Da gibt es jetzt Evakuierungsanordnungen. Auch da gibt es Hamas-Kämpfer, die immer noch sich den israelischen Truppen zur Wehr setzen. Immer wieder auch getötete israelische Soldaten. Und es gibt natürlich auch die Aussage, dass Israels Regierung, zumindest nach Aussagen von Kritikern, kein Interesse hat, diesen Krieg jetzt zu beenden, sondern ihn weiterführen will. Denn würde man den Krieg beenden, dann müsste man die Frage beantworten, wie es im Gazastreifen weitergehen soll, wenn die Hamas tatsächlich besiegt ist. Und diese Frage will offenbar Benjamin Netanyahu, Israels Regierungschef, nicht beantworten zurzeit. Naja, und die sich die größten Sorgen machen, das sind die Angehörigen der Geiseln. Rund 100 sollen es noch sein, die im Gazastreifen sind. Wie viele davon noch am Leben sind, ist unklar. Aber natürlich wird deren Leben jetzt nicht einfacher. Es ist unklar zum Beispiel, ob es Tötungsbefehle gibt, ob Geiseln tatsächlich in der Nähe von Sinwar waren und möglicherweise auch getötet worden sind. All das ist unklar. Und die Geiselangehörigen, die fordern jetzt die Regierung dazu auf, immer größere Anstrengungen oder wieder größere Anstrengungen zu unternehmen, tatsächlich die Geiseln freizubekommen.
Dankeschön, das waren aktuelle Informationen von Jan-Christoph Kitzler. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir wollen jetzt wägen, was bedeutet das denn eigentlich für den Nahen Osten? Und darüber wollen wir jetzt reden mit Michael Lüders, Nahostexperte und seit kurzem im erweiterten Vorstand des BSW. Guten Abend, Herr Lüders.
Schönen guten Abend, hallo.
Herr Lüders, zunächst einmal, Sinwar ist tot. Was heißt das für die Terrororganisation, für die Hamas?
Das bedeutet für die Hamas erst einmal natürlich eine Niederlage, eine Demütigung, denn er war der Führer der Hamas, mutmaßlich der Mitarchitekt für den Großangriff der Hamas am 7. Oktober 2023. Es ist den Israelis somit gelungen, sowohl ihn wie auch in Teheran vor einigen Wochen einen weiteren Führer der Hamas zu töten. Ebenso die Führungsriege der Hezbollah im Libanon ist weitgehend ausgeschaltet worden. Und könnte man denken, dass damit diese Organisationen ins Mark getroffen seien. Da muss man aber sehr vorsichtig sein, denn natürlich weiß die Hamas, weiß auch die Hezbollah, dass sie immer mit tödlichen Angriffen der Israelis rechnen muss. Und dementsprechend handelt es sich um eine clandestine Organisation, die nach einem Prinzip organisiert wird. Es gibt eine Nummer A an der Spitze. Diese Person A hat einen Stellvertreter. Der Stellvertreter wiederum hat ebenfalls einen Stellvertreter und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Tötung des Hamas-Führers bedeutet jetzt nicht, dass die Hamas im Mark getroffen wäre und nun auf die Idee käme, zu kapitulieren.
Also ich muss jetzt nicht fragen, führungslos wird sie nicht sein, aber wird sie möglicherweise den Kurs verändern? Denn wir wissen auch, die Hamas hat bisher nicht überleben können ohne Unterstützung, ja zum Beispiel aus dem arabischen Ausland, wo auch viel Geld geflossen ist. Erwarten Sie irgendeine Veränderung? Der ein oder andere sagt heute Abend, vielleicht könnte es ein Fenster für Verhandlungen geben.
Naja, ich glaube, da ist viel Wunschdenken dabei, denn man muss sich noch mal in Erinnerung rufen, dass es ja im Grunde genommen die ganzen letzten Monate über Verhandlungen gegeben hat mit der Hamas zur Freilassung der Geiseln. Und diese Verhandlungen, die von den USA, Katar und Ägypten geführt wurden, waren ja schon sehr weit fortgeschritten. Und es ist nachweislich die israelische Seite gewesen, die Regierung Netanyahu, die diese Verhandlungen ins Leere hat laufen lassen, was Joe Biden zu sehr scharfen Kommentaren veranlasst hat im vorigen Monat. Er war darüber sehr unglücklich über diese Entwicklung. Also das Grundproblem bleibt ja bestehen, wie kann man den Krieg beenden im Gazastreifen und wie können die Palästinenser ihren Staat erhalten? Die Regierung in Israel wird nicht bereit sein, hier irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Es ist sozusagen dem israelischen Militär gegeben, die Hamas immer wieder anzugreifen, sie zu töten, sie zu schwächen, den Gazastreifen großflächig zu zerstören. Aber es gibt keine Befriedung, denn die Palästina-Frage bleibt ja erhalten.
Jetzt haben Sie gerade Katar angesprochen, aber von da kamen ja auch immer wieder Signale, dass man möglicherweise doch eher auf Verhandlungen setzt. Sehen Sie, dass dieser Druck jetzt auch bei einer Organisation, die zwar immer A, B und möglicherweise auch C hat, aber die doch, so sagt der eine oder andere heute Abend, sich jetzt erstmal neu sammeln muss. Sie sehen also überhaupt keine Möglichkeit, dass auf der Seite irgendetwas passiert und dass dann natürlich mit unter westlichem Druck, Sie haben ihn beschrieben, dann auch die israelische Regierung möglicherweise in diese Richtung gedrängt wird?
Naja, das wäre ein Wunder, wenn das geschehe. Man muss sich auch vor Augen führen, wir sehen die Hamas als eine Terrororganisation. Das ist aber nicht die Wahrnehmung dort. Die Bezeichnung lautet der Widerstand. Das ist der Widerstand in der dortigen Perspektive gegen die israelische Besatzung, gegen die israelische Entrechtung, gegen die israelische Demütigung, gegen das Töten von Zehntausenden von Menschen. Es ist der nationale Widerstand der Palästinenser, den die Hamas ihrer Auffassung nach und der Auffassung ihrer Unterstützer nach verkörpert. Und eine solche Institution, Organisation kann man nicht zerschlagen, indem man die Führung tötet. Das kann man tun, aber es werden andere Leute nachwachsen. Es ist durch den unglaublich brutalen Krieg im Gazastreifen mit Zehntausenden Toten, den ja nicht ohne Grund viele Staaten der Welt als Genozid bezeichnen, so viel Hass in die nächste Generation gegeben worden, dass der Krieg weitergehen wird. Es wird keine Befriedung geben, solange es nicht eine politische Lösung gibt, und die kann nur in der Errichtung eines palästinensischen Staates liegen. Der ist aber nicht in Sicht. Die israelische Regierung beansprucht das gesamte Eretz Israel, das gesamte Palästina zwischen Mittelmeer und Jordanfluss für sich selbst. Und was sie vorhaben, die israelische Regierung mit der Bevölkerung des Gazastreifens, zeichnet sich immer mehr ab. Diese Bevölkerung soll vertrieben werden.
Auf der anderen Seite hat es eben diesen Angriff gegeben am 7. Oktober, den man auch vielleicht nicht als Genozid, aber jedenfalls als entsetzliche Terroraktion bezeichnen muss. Das ist der Ausgangspunkt dafür. Die entscheidende Frage ist, Sie sehen heute Abend keinerlei Veränderung in Richtung Gespräche und möglicherweise friedliche Lösung, denn wir haben Stimmen zumindest im Fernsehen heute Abend gehört, auch im Gazastreifen, die Leute sagen, dieser Krieg muss aufhören.
Der Krieg muss aufhören, aber er kann ja nur aufhören, wenn es eine Perspektive gibt. Was ist das israelische Kriegsziel? Das ist nicht ganz klar. Ursprünglich war die Ansage, wir wollen die Hamas zerschlagen, zerstören. Aber die Hamas kämpft auch nach einem Jahr Krieg immer noch weiter. Und sie wird auch weiter kämpfen, ungeachtet des Todes ihres Anführers. Die Strukturen im Gazastreifen werden sich erst verändern, wenn die Menschen dort eine Lebensperspektive haben. Die haben sie aber nicht. Das ist das Ziel der israelischen Armee, gegenwärtig 400.000 Menschen im Norden des Gazastreifens in Richtung Süden zu vertreiben und idealerweise in Richtung Ausland zu verschieben. Das ist bekannt als der Generalsplan. Das ist bei uns nicht so im Fokus der Wahrnehmung, spielt aber dort vor Ort eine große Rolle. Vor solchen Überlegungen ist es sehr schwer, eine Friedenslösung herbeizuführen. Die kann es eigentlich nur geben, wenn der engste Verbündete Israels, die USA, auf die israelische Führung Druck ausüben. Das tun sie zwar zum Teil, aber das ist in erster Linie Rhetorik. Letztendlich hat Israel grünes Licht von den USA, sowohl mit Blick auf die Palästinenser im Gazastreifen, wie auch mit Blick auf die Hezbollah im Libanon und ultimativ auch mit Blick auf den Iran, militärisch das zu tun, was man in Israel für geboten hält.
Das waren Einschätzungen und die Meinung von Michael Lüders. Auch dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aus Termingründen aufgezeichnet. Wir kommen jetzt zum NATO-Gipfel und zu dem EU-Gipfel. Alles findet heute statt. Auf der einen Seite das Thema Migration und dann natürlich das Thema Ukraine als ganz, ganz wichtiges. Unser Beobachter beim Thema Ukraine ist zunächst der Kollege Klaus Remme. Und an ihn geht als erstes die Frage, wie haben denn die Ereignisse und die Meldungen aus dem Nahen Osten dieses Treffen, was Sie beobachten, beeinflusst?
Naja, Sie haben es ja gesagt, die Meldungen über den Tod des Hamas-Chefs, die kamen am späten Nachmittag und es war der Zeitpunkt, an dem der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die Bühne gewechselt hatte vom EU-Gipfel hin zum Treffen der NATO-Verteidigungsminister, nur ein paar Kilometer entfernt im Brüsseler Hauptquartier. Und in der Pressekonferenz gegen 18.30 Uhr, das war noch vor offiziellen Bestätigungen dieses Todesfalls, wurde der Generalsekretär Mark Rutte nach einer Stellungnahme gefragt und der Niederländer als ehemaliger Regierungschef, bekannt für klare Ansagen, sagte, gab seine persönliche Meinung wieder, aber diese klar und in wenigen Worten.
He is widely recognized as the architect of the 7th of October 2023 terrorist attacks on Israel. If he has died, I personally will not miss him.
Er sagte also, Hamas-Chef Sinwar gelte als Architekt der Anschläge vom 7. Oktober 2023. Und wenn sich diese Meldungen bestätigen, dann werde er Sinwar nicht vermissen.
Das ist ja fast sinnbildlich, könnte man sagen. Herr Zelensky kommt dort und ich hätte fast gesagt, geht hausieren mit seinem Siegesplan. Und auf der anderen Seite ist dann dieses Ereignis aus dem Nahen Osten, was die Schlagzeilen beherrscht. Und auf der anderen Seite dann auch der Gipfel, wo Migration ganz wichtig ist. Ist das eine Wahrnehmung nur von außen oder ist die Zelensky-Visite damit, ich will nicht sagen in den Hintergrund getreten, aber doch etwas weniger hoch im Ranking?
Nein, die Gemengelage war wirklich außergewöhnlich heute, unter anderem dadurch, dass eben Zelensky sowohl beim EU-Gipfel als auch beim zeitgleich stattfindenden Treffen der NATO eine Rolle spielte und das Thema Nahost für die Staats- und Regierungschefs der EU ohnehin auf der Agenda stand. Zelensky war möglicherweise unter anderem angereist, um seinem Anliegen, und das ist nicht nur der, wie er es nennt, Siegesplan, das ist auch die anhaltende Unterstützung jetzt am Anfang dieses harten dritten Kriegswinters eine Bedeutung zu verleihen durch persönliche Anwesenheit, um zu verhindern, dass das Thema Migration hier in Brüssel alles erdrückte. Das ist gelungen. Es mangelte wahrlich nicht an solidarischer Rhetorik, hören wir hier den Bundeskanzler.
Wir haben alle zusammen noch einmal versichert, dass unsere Solidarität mit der Ukraine ungebrochen ist und dass sie anhalten wird, solange wie das notwendig ist.
Das war Olaf Scholz am Ende des EU-Gipfels. Er ist ja am Abend zu Ende gegangen und ähnlich war es eigentlich bei der NATO, als Zelensky sagte, wir sollten das 33. Mitglied im Bündnis werden. Wir sind es eigentlich de facto schon. Er zählte all die Waffensysteme auf, die europäischen, mit denen sich die Ukraine wehrt. Und dann gab es einen kurzen Austausch, als Zelensky und Rutte praktisch zeitgleich sagten,
if our partners will not lose their unity, we will not lose.
And we will not lose that unity.
Also, wenn die Geschlossenheit nicht verloren geht, sagte er, dann werden wir auch nicht verlieren. Und dann fiel Rutte ein und sagte, diese Geschlossenheit wird nicht verloren gehen.
Was ist denn der Plan oder was ist neu daran an dem Zelensky-Plan?
Na, er kam heute auf den Tisch, aber natürlich gibt es Teile, die nicht öffentlich sind. Und es gab einen interessanten Austausch, sagen wir einmal, über Bande, als es um einen Punkt in diesem Plan geht, nämlich die Forderung der Ukraine, hier Waffen zuzulassen, westliche Waffen und den Einsatz dieser größerer Reichweite mit Zielen im russischen Hinterland. Diese Forderung der Ukraine ist bekannt. Sie wird immer wichtiger, denn zunehmend wird Infrastruktur beschädigt. Die Infrastruktur, die wichtig ist für den Winter, für die Ukraine. Ja. Und insofern sagte er, wir brauchen diese Waffen.
We need his long-distance weapon. I respect his opinion, but he can't recommend us to attack or not attack, because he never provided.
Also his und he, er meint Olaf Scholz, er sagte, wir brauchen seine Waffen, ich respektiere seine Meinung, aber er kann dann eben auch über Einsatz oder Nicht-Einsatz nicht entscheiden oder auch keinen Ratschlag geben. Und Olaf Scholz gab zurück.
Wir haben alle zusammen noch einmal versichert, dass unsere Solidarität mit der Ukraine ungebrochen ist und dass sie anhalten wird, so lange wie das notwendig ist.
Also er hat sagte, ich habe mich in Sachen Taurus festgelegt, Herr Zuheide, und dabei bleibt es.
Klaus Remme, ganz herzlichen Dank für diese sehr aktuellen Informationen. Und wir wollen auch dieses Thema noch vertiefen. Das wollen wir jetzt tun mit Sabine Fischer, Politikwissenschaftlerin, arbeitet für die SWP. Und an Sie geht der Gruß. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Zuheide.
Frau Fischer, wenn ich das Wort Siegesplan jetzt noch einmal benutze und auch in Anführungsstriche setze, habe ich immer das Gefühl, das ist ja neudeutsch gesagt so eine Art Framing. Oder man könnte sich fast in bestimmte Zukunftsromane versetzt fühlen, wo man merkt, dass einer eigentlich gar nicht so ganz doll dasteht, aber dann von Siegesplan redet. Nehmen Sie den Siegesplan oder die Wortschöpfung ernst?
Also Volodymyr Zelensky hat ja auch gestern im ukrainischen Parlament in der Rada klar gesagt, es geht vor allen Dingen darum, die Ukraine in eine Position der Stärke zu bringen, um diesen Krieg beenden zu können. Und letztendlich geht es aus ukrainischer Perspektive, auch das hat er immer wieder gesagt in den letzten Wochen, weiterhin um die Frage eines gerechten Friedens für die Ukraine perspektivisch. Ja, und natürlich kann man sich jetzt, ich meine, viele Menschen im Westen auch in unserer eigenen Debatte mokieren sich auch über den Begriff des Sieges. Ich muss ehrlich sagen, ich kann diese Perspektive nicht besonders gut nachvollziehen, weil wie kommunizieren Sie in einer Situation, in der ein chauvinistisches Regime im Nachbarstaat einen auf Vernichtung ausgerichteten Krieg gegen das eigene Land führt? Ja? Also wie kommunizieren Sie in einer solchen Situation der eigenen Bevölkerung gegenüber, den Unterstützern gegenüber? Ich habe mit dem Begriff Sieg in diesem Zusammenhang kein großes Problem. Ich sehe einfach die Motivation, die dahinter steht, nämlich die Ukraine in eine stärkere Position zu bringen, was auch zukünftige mögliche Verhandlungen mit Russland anbelangt und eben möglichst weit in Richtung eines gerechten Friedens für die Ukraine zu kommen. Und das, finde ich, ist ein legitimes Ziel.
Dass das legitim ist, will ich nicht in Frage stellen. Die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist möglicherweise, wecke ich damit Erwartungen, die ich nicht erfüllen kann. Und das ist ja möglicherweise ein Problem, auch wenn ich die bestimmten Umfragen aus der Ukraine im Moment höre. Oder sehen Sie das nicht, die Gefahr?
Klar, man kann der ukrainischen Führung vorwerfen, dass sie immer wieder Erwartungen geweckt hat, die sie dann nicht erfüllen konnte, ja, in dieser ja wirklich für die Ukraine absolut katastrophalen Kriegssituation. Ähnliches Problem gab es letztes Jahr vor Beginn der zweiten Gegenoffensive, die ja im Sommer 2023 begann und die vor allen Dingen eben, was Befreiung von Territorium anbelangt, absolut nicht das erreicht hat, was die ukrainische Führung vorher angekündigt hatte. Also klar, da kann man sagen, da werden Erwartungen geweckt, die nicht erfüllt werden konnten. Ja, trotzdem muss man sich, denke ich, auch immer wieder in diese ukrainische Perspektive versetzen und eben sich klar machen, was dieser Krieg aus ukrainischer Perspektive bedeutet.
Dann könnte man natürlich die andere Frage stellen, das Narrativ immer mehr Waffen und immer weiter eskalieren, um dann eben irgendwann zu deeskalieren. Gibt es aus der Wissenschaft eigentlich Belege dafür, dass sowas erfolgreich sein kann? Oder ist die Frage vielleicht auch falsch gestellt? Ich stelle das anheim.
Ja, also ich würde mit dem Begriff Eskalation hier ein bisschen vorsichtiger umgehen, denn also auch wenn man auf die letzten Kriegsmonate schaut, dann ist vor allen Dingen die russische Seite diejenige, die eskaliert hat. Russland hat in den letzten Monaten massiv seinen Luftkrieg gegen die Ukraine, gegen die gesamte Ukraine eskaliert, hat massiv seine Angriffe gegen ukrainische kritische Infrastruktur, Energieinfrastruktur eskaliert, um der ukrainischen Gesellschaft die Lebensgrundlagen für den jetzt beginnenden Winter zu nehmen. Russland rückt im Donbass vor. Also letztendlich ist vor allen Dingen die russische Seite diejenige, die eskaliert und aus ukrainischer Perspektive mit Ausnahme dieses Ausfalls in die Kursk-Region, wo die Ukraine ja nach wie vor Territorium hält, wo sie allerdings, und das finde ich, muss man auch immer wieder betonen in diesem Zusammenhang, zum Beispiel mit der Zivilbevölkerung, völlig anders umgeht, als Russland das in den von ihnen besetzten Gebieten in der Ukraine tut. Also aber im Großen und Ganzen geht es für die Ukraine weiterhin um Verteidigung, um Luftverteidigung und ja, es geht auch um den Einsatz westlicher Waffen auf russisch besetztem ukrainischem Gebiet und auch auf russischem Gebiet, um zum Beispiel russische Versorgungslinien zu durchbrechen und dadurch den russischen Feldzug im Donbass und das russische Vorrücken im Donbass und im Süden und Osten der Ukraine zu erschweren. Ja, also das, ja, würde ich sagen, ist die einzige Form von Eskalation, über die wir hier auf ukrainischer Seite sprechen. Das ist aber eine Form der Eskalation, die weiterhin absolut der Verteidigung dient. Und klar ist, jede Form von Verhandlung wird vom Kräfteverhältnis der Kriegsparteien im Schlachtfeld, dem militärischen Kräfteverhältnis abhängen. Und solange die Ukraine nicht in einer gestärkten Position, in einer starken Position, in der Russland eben auch militärisch unter Druck ist, in Verhandlungen gehen kann, wäre das ein extrem großes Risiko für die Ukraine.
Aber damit haben Sie ja das Szenario zutreffend beschrieben. Die russische Seite kann offensichtlich, und dass wir das ablehnen, muss man nicht weiter betonen, die russische Seite kann eskalieren, weil sie die Möglichkeiten dazu hat in einem Regime, was so ist, wie es ist. Und in westlicher Seite, jetzt kommen wir zu der Reaktion, die wir auch heute auf dem Gipfel sehen, sehen Sie Kräfte im Westen, die bereit sind, diese Form der Eskalation, die Russland vorgibt, mitzugehen?
Also der Westen, das westliche Bündnis, die NATO, auch die EU, da gibt es unterschiedliche Positionen und es gibt Mitgliedstaaten, die bereit wären, wesentlich mehr zu tun, als jetzt getan wird, beziehungsweise auch erlaubt wird. Es geht ja also ein Aspekt des Friedensplanes, Entschuldigung, des Siegesplanes. Ja. Also letztendlich hat die ukrainische politische Führung ja in diesem Siegesplan keine neuen Forderungen aufgestellt oder Ideen eingebracht, sondern es ist eine Zusammenstellung dessen, was die ukrainische Seite an den Westen herangetragen hat in den letzten Monaten schon. Und ein Aspekt ist eben, dass die USA, Deutschland, andere Staaten die Nutzung von Waffen freigibt, um eben zum Beispiel tiefer in russisches Territorium hinein angreifen zu können. Und das ist etwas, was ja durchaus umstritten ist innerhalb des westlichen Bündnisses. Eben. Da gibt es unterschiedliche Positionen. Und letztendlich, ich meine, das ist einer der Knackpunkte. Und ein weiterer Knackpunkt sind Sicherheitsgarantien beziehungsweise die Frage eines perspektivischen NATO-Beitritts. Das sind beides Aspekte, die extrem wichtig sind für die Position der Ukraine im Schlachtfeld. Und die Frage, wie stark wird die Ukraine sein, wenn der Krieg irgendwann zu einem Ende kommt. Und ich hoffe, dass sich da auf westlicher Seite noch einiges bewegt. Denn letztendlich, ohne wirklich robuste Sicherheitsgarantien, ob die jetzt im Rahmen einer NATO-Perspektive oder in einem anderen Rahmen gegeben werden, ohne solche robusten Sicherheitsgarantien wird jede Form von Waffenstillstandsverhandlungen für die Ukraine zu einem Babonspiel.
Und dass Herr Zelensky das Wort Atom in den Mund genommen hat, ist das Verzweiflung oder ist das eine realistische Perspektive?
Also, wenn ich auf die bisherigen Äußerungen bzw. Nicht-Äußerungen dazu schaue, dann scheint mir das eher keine realistische Perspektive zu sein. Aber natürlich ist das auch eine Verhandlungsmasse und da muss man jetzt mal sehen, ja, wie über diese Ideen von der ukrainischen Seite in den nächsten Tagen und Wochen. Also morgen findet ja noch ein wichtiges Treffen statt in Berlin. Biden, also der amerikanische Präsident, wird in Berlin sein und der französische Präsident und der britische Premierminister werden ebenfalls nach Berlin kommen und dann wird man sich mit Scholz zusammensetzen und dann wird auch darüber gesprochen. Also man muss sehen, was dann letztendlich bei diesen Verhandlungen herauskommt. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass der Westen noch einmal wirklich klare Signale setzt, was die Unterstützung, die robuste Unterstützung auch der Ukraine anbelangt und dass da weiter Bewegung stattfindet.
Dankeschön. Das war Sabine Fischer von der SWP. Auch dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt kommen wir zum eigentlich wichtigsten Thema, zumindest des europäischen Gipfels, die Migration als das wichtigste Problem. Die Mutter aller Probleme, wie hierzulande ein Politiker schon mal gesagt hat, Peter Kapern, beobachtet das für uns. War das auch vor Ort spürbar, Migration als das wichtigste Problem der EU im Moment? Fragezeichen.
Ja, das war spürbar schon den ganzen vergangenen Tage, denn am Montag hatte ja Ursula von der Leyen mit einem eigentlich routinemäßigen Brief an die Staats- und Regierungschefs den Aufschlag gemacht. Da lag etwas auf dem Tisch, das zu vielerlei Interpretationen und Diskussionen einlud. Und so war man dann heute sehr gespannt, wie die Sache wohl ausgespielt werden würde.
Und was hat es für Sie oder aus Ihrer Sicht Neues gegeben?
Na, ich bin nicht sicher, ob es wirklich Neues gegeben hat. Bundeskanzler Olaf Scholz war der Meinung, dass es Neues gegeben hat. Er hat in seiner Abschlusspressekonferenz gesagt, dass die Diskussion zum Thema Migration sehr konstruktiv verlaufen sei. Anders als bei früheren EU-Gipfeln, da sei das immer sehr aufgeregt gewesen, die Debatte um dieses Thema. Das sei jetzt aber anders gewesen. Aber wenn man sich dann die Schlussfolgerungen dieses EU-Gipfels zum Thema Migration anschaut, also sozusagen die Passagen der Abschlusserklärung, die sich mit dem Thema Migration befassen, dann sieht man, dass diese nach Darstellung des Bundeskanzlers sehr konstruktive Diskussion noch nicht in wirkliche Beschlüsse, Ergebnisse, klare Worte gegossen ist. Da findet sich so fast alles drin und auch das Gegenteil davon. Und all die Themen, die wir in den letzten Tagen so aufgeregt diskutiert haben, wie die sogenannten Return Hubs, also Rückführungszentren für abgelehnte Asylbewerber in Drittstaaten, die werden in diesen Abschlusserklärungen gar nicht erwähnt.
Allerdings gibt es Unterstützung zumindest von der Kommissionspräsidentin oder ist das überschätzt Richtung Meloni, die ja damit jetzt in diesen Tagen auch Schlagzeilen gemacht hat?
Naja, wenn man sich den Brief von von der Leyen anschaut, dann würde ich jedenfalls nicht zu dem Ergebnis kommen, dass es da Unterstützung von Meloni gibt. Also erstmal das, was Giorgia Meloni da in Albanien auf die Beine gestellt hat. Das ist ja kein Return Hub, sondern das geht weit darüber hinaus. In diesem Asylzentrum werden auch Asylverfahren durchgeführt. Das ist etwas, was eigentlich gar nicht in das EU-Konzept passt, weil ja vor wenigen Monaten die gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik beschlossen worden ist, der Asylpakt, der sogenannte. Und da ist eben festgelegt, dass die Asylverfahren an den EU-Außengrenzen stattfinden sollen. Jedenfalls eine schnelle Prüfung der Bewerber. Und an den EU-Außengrenzen ist etwa eben was anderes als in Drittstaaten, so wie Italien das jetzt exerziert. Ursula von der Leyen hat in diesem Brief dafür geworben, dass man nach innovativen Lösungen suchen solle. Und da hat sie dann das Wort Return Hubs benutzt, also Rückführungszentren. Aber ich bin nicht sicher, ob sie wirklich der Meinung ist, dass dies machbar ist. Das sind Forderungen von 10, 15, vielleicht sogar 17 Mitgliedstaaten im Moment, so etwas auszuprobieren. Aber Ursula von der Leyen hat heute bei ihrer Abschlusspressekonferenz mehrfach darauf hingewiesen, dass eine Umsetzung einer solchen Idee nicht trivial sei und mit schwierigen rechtlichen Fragen verbunden sei. Also ob sie wirklich diejenige ist, die diese Idee vorantreibt oder ob sie eher von dem Verlangen mancher Länder getrieben wird, dies zu thematisieren, das würde ich noch offen lassen.
Die andere Frage ist ja, wie viele Menschen das überhaupt betreffen kann. Wenn man sich die Zahlen insgesamt anguckt, wird das ja rein zahlenmäßig, was da in Albanien zum Beispiel passiert, eher nur ein kleiner Teil sein. Oder sagt man da, das hat dann eine solche abschreckende Wirkung, dass dann weniger Menschen kommen? Was ist die Ausgangslage dort?
Die abschreckende Wirkung ist die komplette Ratio dieser Dinge. Es geht natürlich nicht darum, Hunderttausende von Menschen, die in die EU kommen, pro Jahr in diesen Asylzentren, Abschiebelagern in Drittstaaten unterzubringen, sondern die Idee dieser Lager ist in der Tat, dass sie eine abschreckende Wirkung haben und dazu führen, dass sich Menschen erst gar nicht mehr auf den Weg machen.
Peter Kapern mit ersten interessanten Einschätzungen und Fakten zum Gipfel. Herzlichen Dank dafür, auch um diese späte Zeit. Wir kommen zu unseren Kurzberichten und die gehen nochmal zurück auf den Nahen Osten, nämlich ein deutsches Marineschiff ist dort bedroht worden mit entsprechenden Ergebnissen. Martin Dom.
Gegen 7 Uhr heute Morgen kam eine Drohne der deutschen Korvette Ludwigshafen am Rhein offensichtlich so nah, dass sie mit dem Abwehrsystem des Marineschiffs abgeschossen wurde. Ob es die Drohne auf die Korvette abgesehen hatte, ist bislang genauso unklar wie ihre Herkunft. Die Trümmer der Drohne stürzten ins Meer und wurden teilweise geborgen. Womöglich lassen sich aus den Überresten Rückschlüsse auf die Herkunft ziehen. Die Ludwigshafen am Rhein kreuzt im Auftrag der Vereinten Nationen vor der südlibanesischen Küste. Sie soll dort den Seeweg überwachen und Waffenschmuggel unterbinden. An Land toben im libanesisch-israelischen Grenzgebiet seit Wochen Kämpfe zwischen der schiitischen Hezbollah-Miliz und der israelischen Armee. Die Blauhelme im Libanon, zu denen auch über 100 deutsche Marinesoldaten zählen, gerieten in den vergangenen Tagen mehrmals unter Beschuss. Die UN wirft Israel vor, für diese Angriffe verantwortlich zu sein. Über der libanesischen Hauptstadt kreisen derzeit fast ununterbrochen tiefliegende israelische Beobachtungsdrohnen.
Soweit Martin Durm. Und jetzt kommen wir um 23.40 Uhr, etwas später als gewöhnlich, aber an diesem Tag ist nichts so, wie es sein muss, zur Börse in Frankfurt. Und die Börse stand natürlich ganz besonders unter dem Einfluss auch der Zinsentscheidung, die heute gefallen ist und die lang erwartet wurde. Sie dann auch so ausfiel, wie sie denn erwartet wurde. Volker Hirt.
Es war wieder einmal ein bemerkenswerter Tag an der Börse, auch weil wieder ein Signal von der EZB erwartet wurde, das dann auch kam. Der Rat der Europäischen Zentralbank hat wie erwartet verkündet, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte zu senken. Erwartet, aber willkommen. Es verhalf dem DAX am Nachmittag zu einem neuen Allzeithoch von 19.675 und einem Rekordschlussstand von 19.584 Punkten. Im deutschen Leitindex gab es einen klaren Gewinner, es war die Aktie von Sartorius. Am Ende stand ein sattes Plus von über 16%. Aber nicht etwa, weil es gute Unternehmensnachrichten gab, eher im Gegenteil. Umsatz gesunken, Gewinne gesunken. Aber beim Ausblick bleiben die Manager des Pharma- und Laborzulieferers optimistisch. Nur Geduld, die Geschäfte werden bald besser. Das hat den Anlegern gereicht, um den Wert wieder ins Depot zu legen. Auch weil die Aktie in diesem Jahr zu den größten Verlierern im DAX gehört. Von Anfang des Jahres bis heute hatte das Papier deutlich über 30% an Wert eingebüßt. Einen Rekord gab es nicht nur beim DAX, sondern auch beim Goldpreis. 2.484 Euro pro Feinunze. Damit hat der Wert des Edelmetalls seit Anfang Januar um über 33% zugelegt. Für solch eine Wertsteigerung brauchte Gold in den letzten Jahrzehnten eine ganze Dekade. Der Grund für den Boom sind die Landesbanken Russlands, Chinas und der Türkei zum Beispiel. Sie decken sich massiv mit Gold ein, um unabhängiger von der Weltleitwährung US-Dollar zu werden, der heute im Übrigen wieder ein bisschen stärker wurde. Ein Euro kostet heute ein bisschen weniger als gestern, 1,0866 Dollar.
Das war der Börsenbericht, das war Volker Hirt. Wir gehen in den Bundestag. Die Krankenhausreform ist heute mit Mehrheit im Bundestag beschlossen worden. Das ist zunächst einmal ein Erfolg für den zuständigen Minister, Professor Karl Lauterbach, der vehement in den zurückliegenden Monaten dafür geworben hat. Allerdings, dieser Beschluss heute hat mindestens einen Schönheitsfehler, möglicherweise auch mehrere. Erstens, viele Länder sehen das anders, was da beschlossen worden ist, und sehen große Gefahren. Diejenigen, die in den Krankenhäusern Verantwortung tragen, sehen das auch anders. Und damit kommt man zur spannenden Frage, wird denn das Grundproblem, was zutreffend beschrieben ist, wird es wirklich angegangen? Denn die Ausgangslage ist klar. Auf der einen Seite kosten die Krankenhäuser insgesamt im System zu viel Geld. Und im Übrigen sind die Ergebnisse in den Krankenhäusern nicht unbedingt so, dass wir im internationalen Maßstab hier in Deutschland gut dastehen. Also, was wird jetzt aus dieser Reform, die heute im Bundestag beschlossen worden ist und wo der Bundesrat zwar formal nicht zustimmen muss, die Länder aber insgesamt ein wichtiges Wort mitzureden haben? Aus dieser Gemengelage berichtet Volker Fintermer.
In der namentlichen Abstimmung lehnten sowohl die Union, die AfD sowie die Linke und das Bündnis Sarah Wagenknecht die Krankenhausreform ab. Aus der Ampelkoalition gab es dagegen nur 2 Gegenstimmen, die von FDP-Vize Wolfgang Kubicki und einem weiteren Abgeordneten aus den Reihen der SPD. Ansonsten stand die Ampel ungewöhnlich geschlossen hinter der Reform, deren Notwendigkeit Gesundheitsminister Karl Lauterbach so begründete.
Wir haben ja hier einen ökonomischen Wildwuchs, den wir akzeptiert haben. Die Medizin, die evidenzbasierte Medizin muss wieder im Vordergrund stehen. Das kann diese Reform erreichen bei besserer Qualität.
Ein Drittel der Kliniken schreibt derzeit rote Zahlen und die Krankenhausversorgung in Deutschland ist deutlich teurer als in anderen europäischen Ländern. Mit der Krankenhausreform soll das System auf das medizinisch notwendige Maß gesund geschrumpft werden, ohne dass dabei die Versorgung auf dem Land vernachlässigt werde, betont Lauterbach.
Die kleinen Häuser auf dem Land bekommen eine Existenzgrundlage. Als sektorübergreifende Versorgung bekommen sie kostendeckende Vollverträge und sie werden von zahlreichen Qualitätskriterien ausgenommen, wenn sie dann aber auch auf die komplizierten Eingriffe verzichten.
Aber mit seinem Werben konnte der Gesundheitsminister die Opposition nicht überzeugen, für die der gesundheitspolitische Sprecher Tino Sorge von der Union unmissverständlich erklärte.
Wir werden diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Stimmen Sie mit uns für eine Übergangsfinanzierung, dass die Häuser unterstützt werden, dass das Krankenhaussterben, die kalte Strukturbereinigung aufhört und gehen Sie mit uns eine richtige Reform an.
Denn Lauterbach habe die Reform nahezu im Alleingang ohne eine hinreichende Rücksprache mit den Ländern und den Krankenhäusern entworfen und bis heute liege die geforderte Auswirkungsanalyse nicht wirklich vor, mit der man sich ein Bild über die absehbaren Veränderungen in der deutschen Kliniklandschaft machen könne. Insofern waren die Fronten schnell klar und die Union hofft jetzt auf den Widerstand im Bundesrat, für den CDU-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann aus Nordrhein-Westfalen ankündigte.
Ich will ein Krankenhausgesetz haben, wo Landesplanung und Finanzierung zusammenpassen. Und deswegen, glaube ich, wäre es eine gute Sache, wenn wir über den Bundesrat in den Vermittlungsausschuss über dieses Gesetz sprechen, um es noch besser zu machen.
Da das Gesetz als nicht zustimmungspflichtig ausgelegt wurde, kann der Bundesrat nur Einspruch einlegen, wenn sich dafür eine Mehrheit findet. Allein die Skepsis ist auch in einigen SPD-geführten Ländern groß. Vor diesem Hintergrund wies die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus in der Debatte auf die zurückliegenden Defizite der Länder hin, die eigentlich für die Krankenhausplanung verantwortlich sind.
Durch die ausgebliebene Finanzierung der Bundesländer hat sich ein Investitionsstau von 30 Milliarden Euro aufgetürmt. Das werde ich nicht müde, immer wieder zu sagen.
Von der Linken und dem BSW kam dagegen die Kritik, dass sich auch der Gesundheitsminister aus der finanziellen Verantwortung stehle und den Finanzierungsanteil des Bundes allein durch die Beitragszahler der gesetzlichen Krankenversicherung aufbringen will.
Soweit der Beitrag von Volker Findhammer. Wie umgehen mit der AfD? Darüber wird in diesen Tagen viel diskutiert und gerungen. Das Politische ist das eine und das andere das Juristische. Jetzt gibt es offensichtlich viele Menschen im Bundestag, die wollen die AfD verbieten. Und dieser Verbotsantrag ist jetzt öffentlich geworden. Claudia van Laak mit den Einzelheiten.
Die fraktionsübergreifende Initiative für einen AfD-Verbotsantrag gewinnt an Fahrt. Die Initiatorinnen und Initiatoren stellten ihren 8-seitigen Antrag heute online. In einer gemeinsamen Mitteilung der Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz, CDU, Carmen Wegge, SPD, Till Steffen, Grüne, Martina Renner, Linke und Stefan Seidler vom Südschleswigschen Wählerverband heißt es, es gelte zu verhindern, dass nach der furchtbaren Herrschaft der Nationalsozialisten eine in großen Teilen rechtsextreme und völkische Partei wieder mächtig werde. Der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz sagte im ZDF, die AfD politisch klein zu halten, sei nicht erreicht worden.
Wir waren leider alle miteinander offensichtlich nicht besonders erfolgreich in den letzten Jahren mit der politischen Lösung. Sprich, die AfD wird immer größer, sie gewinnt Wahlen, hat mittlerweile bei 2 Landtagswahlen jetzt in Brandenburg und in Thüringen sogenannte Sperrminoritäten erreicht.
Um einen fraktionsübergreifenden Antrag in den Bundestag einbringen zu können, braucht es die Zustimmung von 5% des Parlaments. Das sind mindestens 37 Abgeordnete. Diese Zahl dürfte jetzt bereits erreicht sein.
Wir sammeln jetzt seit heute die Unterschriften ein im Deutschen Bundestag von den Kolleginnen und Kollegen, die mitmachen wollen im ersten Aufschlag. Und dann bringen wir ein.
Beim BSW und bei der FDP sind bislang keine Unterstützer für den fraktionsübergreifenden Gruppenantrag bekannt. Die liberale Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg hält die AfD zwar für eine ernste Gefahr für die Demokratie.
Es geht aber bei weitreichenden Entscheidungen, und ein Parteiverbotsverfahren ist eine sehr weitreichende Entscheidung, darum, die Dinge vom Ende her zu denken. Und da sehe ich es so, dass ein AfD-Verbotsantrag durch den Bundestag, so wie er jetzt vorgeschlagen wird, unklug und riskant wäre, politisch wie juristisch.
So Teuteberg im ZDF. Die politischen Mittel seien lange noch nicht ausgeschöpft. Dies sieht Wanderwitz anders.
Ich glaube schon. Wir haben das die letzten Jahre versucht, sie wegzuregieren, gut zu regieren, gut Politik zu machen.
Dies habe alles nichts genutzt. Da ein mögliches AfD-Verbotsverfahren viel Zeit beanspruchen werde, sei es wichtig, schnell damit voranzukommen und den Antrag in Kürze zu stellen.
Und je später wir anfangen, desto länger wird es dauern, bis wir zu einem hoffentlich erfolgreichen Verfahren kommen. Und wenn wir ein erfolgreiches Verfahren in Karlsruhe hinbekommen, dann gibt es danach keine AfD mehr. Und das ist unser Ziel.
Zeitgleich zur heutigen Veröffentlichung des Verbotsantrages hat sich die Initiative AfD-Verbot jetzt präsentiert. Sie unterstützt den AfD-Verbotsantrag und will unter anderem mit skeptischen Bundestagsabgeordneten ins Gespräch kommen. Sprecherin Julia Dück.
Die AfD ist eine faschistische Partei. Sie greift die Menschenwürde ein, sie ist verfassungsfeindlich. Und das sind Gründe genug, die zeigen, wir brauchen ein Verbotsverfahren jetzt.
Der jetzt vorliegende Gruppenantrag könnte Mitte November im Bundestag debattiert und abgestimmt werden.
Aus dem Bundestag berichtete Claudia van Laak, und unser letztes Thema hat zu tun mit dem allerersten. In der Freien Universität in Berlin gibt es seit einiger Zeit heftigste Auseinandersetzungen, und diese Auseinandersetzungen sind inzwischen gewalttätig geworden. Was sich dort im Nahen Osten abspielt, spaltet auch hier in Deutschland, und es ist vor allen Dingen ein Katalysator für Gewalt, für entsetzliche Gewalt, heute wieder zu sehen. Sebastian Engelbrecht.
Nach Universitätsangaben versuchten mindestens 40 Personen, das Präsidiumsgebäude der Freien Universität zu besetzen. Sie seien äußerst brutal aufgetreten, hätten Mitarbeitende körperlich angegriffen und verbal bedroht. Dabei seien Personen verletzt worden. Die Täter hätten Räume verwüstet, Parolen und Hamas-Dreiecke an die Wände gesprüht, heißt es in einer Mitteilung der Freien Universität. Bei dem roten Dreieck handelt es sich um das Symbol, mit dem die islamistische Hamas ihre Anschlagsziele markiert. Durch Vandalismus sei ein erheblicher Sachschaden im gesamten Gebäude entstanden. Einige Mitarbeiter hätten die Türen abgeschlossen, um sich vor dem Angriff zu schützen, sagte eine Universitätssprecherin. Den vermummten Aktivisten gelang es nicht, das Präsidium dauerhaft zu besetzen. Sie brachten am Gebäude des FU-Präsidiums ein Transparent mit der Aufschrift an: Wenn Polizisten unser Gebäude betreten, zerstören wir die Technik, so der Text vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Tatsächlich zerstörten die Eindringlinge nach Informationen der Universität IT-Geräte in dem Gebäude. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Beteiligten. Die Polizei konnte einige Verdächtige festnehmen. Zudem habe man umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Der Präsident der FU, Günther Ziegler, sagte, man sehe die Attacke als Angriff auch auf die Angebote der Universität, einen Dialog zu diesem schwierigen und wichtigen Thema zu ermöglichen. Die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Csibora verurteilte die vorübergehende Besetzung des Präsidiumsgebäudes der Universität auf das Schärfste. Die Täterinnen und Täter seien äußerst gewaltbereit vorgegangen, teilte Csibora in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Man werde solche Aktionen nicht tolerieren und ihnen mit aller Entschlossenheit entgegentreten, so die Senatorin. Auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Bettina Jarasch, verurteilte den gewalttätigen Übergriff gegen das Präsidium und die Beschäftigten der FU Berlin. Im Mai hatten anti-israelische Demonstranten einen Hof der Freien Universität besetzt. Rektor Ziegler hatte das Gelände kurz darauf räumen lassen. Wenige Wochen nach dem Massaker der Hamas hatten pro-palästinensische Aktivisten über längere Zeit einen Hörsaal besetzt. Viele jüdische Studentinnen und Studenten erklärten seither, sie fühlten sich an der Universität nicht mehr sicher.
Unser Berichterstatter war Sebastian Engelbrecht. Jetzt kommen wir zum Blick in die Kommentarspalten von morgen. Christian Rex hat sie. Bitteschön.
Kommentiert wird die Krankenhausreform, die der Bundestag heute beschlossen hat.
Die Reform ist der finanziellen Not geschuldet, notiert der Reutlinger Generalanzeiger. Nach dem bisherigen Abrechnungssystem droht vielen Kliniken das Aus. Die Finanzierung des Gesundheitssystems wird künftig ohne Härten für Patienten und Ärzte nicht gehen. Eine dieser Härten ist der starke Anstieg der Krankenkassenbeiträge für die Arbeitnehmer. Eine weitere die drohenden Klinikschließungen. Die Volksstimme aus Magdeburg kritisiert: Offen ist etwa die Frage, ob die geplante Vorhaltefinanzierung vor allem kleinere Kliniken tatsächlich vom Druck befreit, möglichst viele Fälle zu behandeln. Denn immerhin 40% der Vergütung bleiben fallzahlbasiert. Parallel nimmt die Reform mit Mindeststandards bei Personal und Gerät gerade kleinen Kliniken die Chance, bestimmte Leistungen überhaupt anzubieten. Die Vorteile der Reform überwiegen, meint hingegen der Kölner Stadtanzeiger. Während den Vorgängern Lauterbachs nur einfiel, die Probleme im Krankenhaussektor mit immer mehr Geld zuzukleistern, schafft die nun auf den Weg gebrachte Reform moderne Strukturen. Dass am Ende kleinere Kliniken in ohnehin gut versorgten Ballungsgebieten dicht machen müssen, ist politisch gewollt und das zu Recht, angesichts der Tatsache, dass in Deutschland jedes dritte Krankenhausbett leer steht. Die Neue Osnabrücker Zeitung unterstreicht: Zu viele Krankenhäuser halten eine Vollversorgung aufrecht, die teuer, aber nicht im Sinne des Patienten ist. Der profitiert bislang von kurzen Wegen, aber nicht von der besten Behandlung. Die Grund- und Notfallversorgung aufrechtzuerhalten, die ambulante Versorgung zu stärken, für planbare Spezialeingriffe und schwere Erkrankungen aber künftig auf optimal ausgestattete Fachkliniken zu setzen, ist deshalb der richtige Weg. Nach israelischen Angaben ist der Hamas-Anführer Sinwar im Gazastreifen getötet worden. Sinwar gilt als der Drahtzieher der Massaker vom 7. Oktober, konstatiert die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg. Mit ihm verliert die Terrororganisation ihren führenden Kopf. Das sollte Anlass für Israel sein, den Krieg zu beenden, das Bombardement auf Gaza und auf Hisbollah-Stellungen im Libanon zurückzufahren und sich wieder auf Verhandlungen zu konzentrieren, damit wenigstens ein Teil der Geiseln, die sich noch in Händen der Hamas befinden, freikommen kann. Und das Magazin Cicero analysiert: Sinwar scheint darauf gehofft zu haben, dass die Hisbollah und Iran sich auf die Seite der Hamas stellen und Israel in einen größeren Krieg ziehen würden. Dies macht deutlich, wie wenig Sinwar die Islamische Republik verstand, die ihre Verbündeten gerne für die eigenen imperialen Ambitionen nutzt, von ihnen aber nicht in unerwünschte Konflikte mit überlegenen Gegnern hineingezogen werden will.
Dankeschön, das war der Kollege Christian Rix und das war der Tag, die Welt, so wie sie heute war. Wir hätten Ihnen gerne eine friedlichere Welt präsentiert, aber das können wir nicht. Die Welt ist so, wie sie ist. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Wir werden Sie die Nacht über auf dem Laufenden halten. Morgen früh ist Tilko Gries für Sie da. Mein Name Jürgen Zurheide. Bis demnächst und tschüss.